Keine Kindergeschichte. Ich erzähle euch eine Kindergeschichte. Die Jacke und der verpasste Zug. Ich war Mitte Januar. Ich habe eine schöne Jacke in einem Geschäft gesehen. Ich habe gewusst, unser grösserer Sohn, der Tim, hat die sehr gern. Das sind so Retro-Jacken. 50% gewesen, und ich habe dann die Verkäuferin gefragt, ja, könnten Sie die noch weglegen? Der Sohnemann, der arbeitet in Lenzburg. Und sie, ja, das geht gut. Ja, Sie können sie auch heimnehmen und können sie mir morgen wieder bringen. Und da habe ich gesagt, nein, jetzt müssen Sie nicht. Ja, mal machen Sie es doch. Ich kenne Sie ja, tun Sie die Jacke heimnehmen. Also habe ich am Team dann angerufen, das WhatsApp gemacht, ins Geschäft. Ich habe die Jacke im Auto. Das Mami und ich gehen heute noch ins KKL, gehen das Konzert hören. Wir treffen uns in Lenzburg am 6. Also sind wir in Lenzburg gewesen, mindestens Sesti und ich. Und der Team nicht. Und wie das so ist, oder, habe ich gedacht, Jungs, einfach Jungs. Einfach den Termin wieder versäbeln, oder? Der Vater steht da mit so einer Jacke drin und der andere ist nicht rum. Irgendwann das WhatsApp, oder? Hey, ich habe den Zug verpasst. Und ich hätte geschrieben, ja, jetzt ist es gelaufen, oder? Also ich bringe mal die Jacke zurück, also Mami und ich gehen jetzt ans Konzert. Am anderen Tag habe ich die Jacke zurückgebracht. Das ist ein bisschen anders gegangen, oder? Ich habe dann die Jacke gebracht und habe gesagt, Sie, eben, wissen Sie, mein Sohn hat den Zug verpasst. Wir haben uns verpasst. Ich gebe Ihnen die Jacke jetzt da wieder zurück. Nein, lassen Sie nur. Sie können sie da lassen. Ihren Sohn kann sie einfach heute oder sonst holen. Dann habe ich gesagt, nein, müssen Sie nicht. Wissen Sie, Jungs, vergessen Sie das. Einfach da anhängen. Und wenn es dann rum ist, ist es rum. Hat sie insistiert und gesagt, nein, die Jacke ist für ihren Sohn reserviert. Er muss aber heute Abend vor dem 6 Uhr da sein. Dann habe ich gesagt, okay, also, dann machen wir ein WhatsApp. Und wir sind allein in dem Geschäft drin gewesen. Was ich also nie mache, obwohl ich ja recht ein offener Mensch bin, habe ich die Frau auf eine ganz andere Art mal angesprochen. Ich habe gesagt, gell, Sie, Ihnen geht es nicht gut. Und die hat zack und brüllt bis zum geht nicht mehr und nicht mehr wollen aufhören. Und wir sind allein in dem Geschäft. Ich habe gesagt, denk zum Glück sind wir allein in dem Geschäft. Und sie hat mir erzählt, dass man ihr vor 4 Monaten gesagt hat, dass sie eigentlich heute schon nicht mehr müsste da sein. Sie sind voller Krebs. Habe ich Chemo. Und so habe ich dann mit dieser Frau ein Gespräch angefangen. Das Gespräch hat 2 Stunden gedauert. In diesen ganzen 2 Stunden ist kein einziger Mensch in das Geschäft hineingekommen. Das ist mir erst nachher aufgefallen. Dann habe ich irgendwann dieser Frau gesagt, wissen Sie was? Gott hat sie schon immer lieb gehabt. Immer. Es war nie eine Veränderung gewesen. Hat sie immer gern gehabt. Es ist gleich, was sie gemacht haben. Es ist gleich, wo sie gewesen sind. Gott hat sie immer gern gehabt. Immer auf die gleiche Art. Und schon wieder ist es losgegangen mit dem Kühl. Sie hat wieder fest gebrüllt. Sie hat ganz fest gebrüllt. Und sie hat gesagt, wissen Sie was? Wer sind Sie? Ich bin ein Kind, das mit Gott gross geworden ist. Und ich erinnere mich gern an die schönen Sommerlager und an die Lager, die wir hatten und auch die schönen Kindergeschichten. Und jetzt stehen sie da und sagen, Gott hätte dich schon immer gern gehabt. Und ich sage, ja, es gibt keine Veränderung bei Gott. Er kann sich nicht verändern. Er hat dich immer lieb, immer gleich lieb. Und jetzt habe ich gesagt, 25 Jahre habe ich gedacht, Gott hat mich vergessen. Weil ich all das gemacht habe, was er sicher nicht will. Und dann habe ich gesagt, sind Sie ganz sicher. Und so ist das Gespräch dann vorbeigegangen. Wir haben uns so alle 6 Wochen treffen wir uns wieder, einfach im Laden. Und vorgestern Abend um 11 Uhr kommt ein WhatsApp von ihr: Ich brauche dich. Am Freitagmorgen um 9 Uhr bin ich im Geschäft. Ich brauche deinen Glauben. So habe ich retour WhatsApp, selbstverständlich komme ich. Bin ich also gestern Morgen um 9 Uhr da gewesen. Hast du gedacht, ja, jetzt ist vielleicht mit dem Caps doch nicht so gut gekommen. Und dann hat sie gesagt, mein Mann ist stegenabgehakt. Besoffen. Und hat schwerste Verletzungen im Kopf. Wir sind letzte Woche, habe ich nicht arbeiten können, ich war die ganze Woche da gewesen. Und ich nicht gewusst, ob er durchkommt. Und dann habe ich mit Gott etwas abgemacht. Ich habe gesagt, wenn du ihn gesund machst, dann höre ich auf rauchen. Aber jetzt habe ich nicht aufgehört zu rauchen. Ich habe wieder 1, 2 geraucht. Und jetzt tut er meine Gebete nicht mehr nachhören. Und jetzt habe ich gedacht, muss der Peter kommen. Wieder gleiche Frage. Wieso denkst du, gibt es eine Veränderung bei Gott? Wieso denkst du das? Wieso denkst du jetzt nur, weil du in deiner absoluten Schwachheit oder in dem Stress, den du hast, wieder zur Zigarette gegriffen hast, dass Gott deine Gebete nicht erhört? Ja, das muss es so sein, habe ich gesagt. Andere Frage. Wir haben ja uns ein paar Mal gesehen. Jetzt ist dein Mann so schwer verletzt. Schlafst du gut? Ja, schlafe sehr gut. Ich tue immer beten zu Abend und sage Gott, ich muss ja im Geschäft stehen. Und ich schlafe perfekt. Habe ich gesagt. Und du denkst wirklich, Gott ist nicht bei dir. Und Gott hört dich nicht. Ah, oh, das ist so schön, dass du mir das sagst. Immer sagst du, Gott verändert sich nicht. Habe ich gesagt, ja, Gott verändert sich nicht. Wir haben nach einer ganzen Stunde können reden miteinander. Und der grosse Gag am Schluss habe ich gesagt, weisst du was, Silvia? Wenn mein Sohn vor 6 Monaten den Zug nicht verpasst hätte, würden wir heute gar nicht da sitzen. Dann hätte er den Zug nicht verpasst, hätte ich dir am anderen Tag einfach das Geld auf den Tresen gelegt und das Geschäft wäre erledigt gewesen. Ich hätte dich nicht gefragt, wie es dir geht. Wir hätten nicht geredet. Weil der Sohn Gott gemacht hat, dass er an dem Abend den Zug verpasst. Darum sind wir heute da. Da hat sie gesagt, das ist unglaublich. Gell, das macht er. Da habe ich gesagt, ja. Weißt du, er hat keine Zeit. Oder für ihn ist Zeit egal. Wenn er etwas planet im Januar, dann weiß er schon, was jetzt am Freitag mit uns beiden passiert. Und er weiß alles eigentlich. Und darum hat mein Gott, darum hat mein Sohn müssen den Zug verpassen. Es gibt wirklich ganz coole Sachen. Ich kann euch sagen, das gibt's wirklich ganz coole Sachen. Wenn ihr Kind wäre, würde ich jetzt nochmal eine erzählen. In der Bergpredigt, die wohl bekannteste Predigt von Jesus, markiert den Beginn seines öffentlichen Wirkens. Darin legt er sozusagen das Grundsatzprogramm fest. Ich hatte mal mit euch die Predigt von diesem Text. Ich will da nur am Anfang anknüpfen. Jesus ruft uns Menschen dazu auf, unsere Mitmenschen zu lieben, sogar die Feinde, und allen Menschen mit Respekt zu begegnen. Er fordert uns auf, Gutes zu tun und uns gegenseitig zu helfen, vor allem den Benachteiligten und Schwächeren. In Matthäus 5 bis 7 geht es um die Seligpreisungen, die in den Gleichnis vom Salz und Licht münden, die goldene Regel, das Vaterunser und die Auslegung uns seiner Gebote. Das ist das Kernstück Schweizerdeutsch oder Deutsch? Lieber Deutsch. Gut. Das ist das Kernstück. Darum ist die Bergpredigt so etwas wie die Verfassung des Reiches Gottes und wie sich Gott seine Bürger vorstellt. Es war schon ein früher Abend. Die Sonne schien nicht mehr so heiß und es wehte ein kühler Wind. Der Arbeitstag war zu Ende. Es ging die Nachricht um, dass dieser Rabbi zu den Leuten sprechen würde. Schon den ganzen Tag wurde man aufmerksam auf diesen Jesus, der da und dort Leute heilte. Es kamen an diesem Abend vielleicht 2.000, 3.000 Menschen. Sie sind aus unterschiedlichen Gründen gekommen. Die einen wollten Wunder sehen. Die anderen dachten, der predigt wirklich gut, das möchten wir hören. Die anderen waren krank und glaubten, dass er sie heilen könne. Und wieder andere hofften, dass sie vielleicht etwas zu essen bekamen. Jesus sah die vielen Menschen, stieg auf den Hügel, setzte sich und fing an, zu diesen einfachen Menschen zu predigen. Er sagte: Glücklich sind, die erkennen, dass sie das Entscheidende nicht selber leisten müssen. Es muss von Gott geschenkt werden, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Glücklich sind die Trauernden, die den Blick in den Spiegel aushalten und bedauern, dass sie so sind, wie sie sind, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die Friedfertigen, die Sanftheit bevorzugen, der Welt zeigen, dass nicht Kraft und Macht gewinnt, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind die, nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, die sich nach dem neuen Zuhause im Himmel sehnen, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, die sich selbst erkannt haben und darum mit den Menschen anders umgehen und Gutes schaffen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind die ein reines Herz haben, die Gottes Vergebung angenommen und somit die Tür für den Heiligen Geist geöffnet haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die Frieden stiften, die den geschenkten inneren Frieden mit Gott nach außen zu den Menschen tragen, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind, die verstehen, dass nicht sie, sondern Gott in ihnen abgelehnt wird, denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Diese Reihenfolge ist nicht zufällig, sie baut auf. Es ist erstaunlich, wie dieser Weg zum Glück sich einem aufschließt, wenn man den richtigen Einstieg und der inneren Logik dieser Seligpreisungen folgt. So sollten wir sein, so wie Jesus den Menschen in der Bergpredigt beschreibt. Nun muss Matthäus 5 bis 7 zusammenhängend betrachtet werden. Somit bezieht sich das Gleichnis vom Salz und Licht ganz direkt auf die Seligpreisungen. Jesus möchte, dass du so ein Mensch wirst, wie er ihn in der Bergpredigt entwirft. Jesus beschreibt dort einen Bürger, eine Bürgerin seines Königreichs und was er oder sie tun könnte. Und das nicht nur im Himmel, sondern schon heute, jetzt auf dieser Erde. In Matthäus 5 spricht Jesus zu einer großen Menschenmenge von ganz einfachen Menschen. Diese einfachen Menschen haben ein entbehrungsreiches, hartes Leben, sind arm, haben nicht genug zu essen. Sie wurden gelehrt, dass man besonders glücklich sei, wenn man Geld oder Gesundheit hat oder besonders religiös ist oder die Regeln befolgt. Jesus sagt ihnen, dieser großen Menschenmenge, jedoch klipp und klar, dass das nicht das ist, was Glück ausmacht. Glücklich ist, wer Teil von Gottes Reich ist. Er sagt diesen Menschen mit diesem harten Leben, ihr seid Salz. Ihr könnt euch glücklich schätzen, weil ihr mich, Jesus, habt. Ich bin für euch gekommen, und so wie ein König eine neue Herrschaft einführt, so führe ich Gottes Herrschaft ein. Was bedeutet es also, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein im Kontext dieser neuen Herrschaft von Jesus? Wer Christ sein will, der willigt ein in Gottes Willen. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Jesus sagte den einfachen Leuten, dass sie das Licht und Salz sind. Er sagt das nicht zu den religiösen Führern, nicht zu den Pharisäern und auch nicht zu der römischen Elite. Nein, tut er nicht. Jesus blickt diese einfache Schar Menschen an und sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seine Wirkung verliert, wie soll man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, als auf den Weg geschüttet und von den Leuten zertreten zu werden. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann man nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und sollen den Vater im Himmel preisen. In jüdischen Ohren des ersten Jahrhunderts war das eine ziemlich krasse Aussage. Besonders in Anbetracht der Tatsache, dass Jesus das zu ganz einfachen Leuten sagte. Es war ja nicht so eine Schmeichelei, wo da noch irgendwo ein berühmter Rabbi da war, den man extra begrüßt hat, oder sonst eine Führungspersönlichkeit oder sonst jemand aus einer römischen Elite. Jesus sagt das zu den ganz einfachen Leuten. Er sagt nicht, ihr werdet sein, ihr seid. Diese einfache Arbeiterschar zu sagen, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Das war kulturell schockierend. Salz war zu dieser Zeit äußerst kostbar. Besonders gab es noch keine Kühlschränke. Und Salz brauchte man, um Sachen haltbar zu machen. Den römischen Soldaten wurde ein Teil ihres Salärs in Salz ausbezahlt. Diesen Teil nannte man Salarium. Ihr alle kennt später die Wörter Salär, Salary, und auch wir in der Schweiz reden von Salär. Jesus wünscht sich Menschen mit einem gewissen Aroma, die vor Leben sprühen und die das Leben ihrer Mitmenschen verbessern, Menschen, die Hoffnung verbreiten, Menschen, in deren Nähe man sich aufgehoben und geborgen fühlt, Menschen, die nicht von diffusen Ängsten reden. Menschen, für die nicht die Botschaft ist, das ist jetzt wieder so passiert und wir haben das in Corona und das hat, was ist jetzt wieder so? Nicht solche Geschichten, das braucht kein Mensch. Wir brauchen nicht schräge Geschichten in einer völlig schrägen Welt. Gewöhnlich will jeder mehr Salz. Die Frage darf man stellen, wie viele Menschen wollen mehr Christen in ihrem Leben? Jemand, der salzig ist und einen ganz positiven Sinn hat, hat etwas Köstliches an sich und man gießt gern mit so einem Menschen zusammen. Wenn man mit einem so richtig salzigen Menschen zusammen ist, dann wird der Tag gleich besser, weil er einem das Gefühl vermittelt, dass es mit dem Leben bergauf geht, weil er einem das Gefühl vermittelt, dass das nicht das Ende ist, wo wir jetzt drin sind. Jesus sagt seinen Zuhörern also, ihr seid wertvolle Menschen, das sagt er zu diesen einfachen Leuten, ihr seid wertvolle, salzige Menschen, die sich reinigend und bereichernd auf andere auswirken. Wohlgemerkt, Jesus sagt nicht, ihr wart einmal das Salz der Erde. Er sagt nicht einmal, ja, wenn ihr mir dann nachfolgt und alles tut, was ich euch sage, dann werdet ihr eines Tages so richtig salzig werden. Jesus macht den Leuten klar, die nicht einmal wissen, wie salzig sie sind. Jesus sieht in ihnen das liebevolle Herz und dass diese armen Leute füreinander da sind. Bist du oder ich auch ein salziger Christ oder schon eher fade? Ist man gerne mit dir zusammen, weil du Hoffnung, Güte, Barmherzigkeit und Liebe den Menschen zeigst? Hast du diesen Ansatz von, hey, komm, es geht weiter, es geht gut weiter, Gott macht alles richtig. Auch in dieser Zeit, wo so viele Menschen Angst haben, müssten wir die sein, die richtig positiv sind und sagen, alles kommt richtig. Und richtig ist vielleicht nicht gut, aber richtig. Jesus drückt dasselbe noch einmal aus, als er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Für einige Gelehrte könnte diese Aussage schockierend sein. Wenn Jesus von Licht der Welt spricht, bezieht er sich meistens auf sich selbst. Und doch sagt er hier nicht, ich bin das Licht der Welt. In dieser Bibelstelle sagt er, ihr einfachen Menschen, ihr seid das Licht der Welt. Und wiederum sagt Jesus nicht, dass wir Menschen einmal früher Licht waren oder dass wir eines Tages das Licht werden, wenn wir uns nur mehr anstrengen. Er sagt ganz klar, ihr seid das Licht der Welt. Dann sagt er zu seinen Zuhörern, dass sie ihr Licht nicht unter einen Eimer verstecken sollen. All diese Sachen, die Jesus sagte, die verstand man früher. Der einfache Mensch verstand das, wenn er sagt, nicht unter einen Eimer. Denn damals gab es kleine Tonlampen. Und so eine Tonlampe, die blieb immer an, weil es war so mühsam, dann das wieder anzuzünden mit so Steinen. Also ließ man die an und setzte dann einen Eimer drauf in der Nacht. Mit so ein bisschen Holz drunter. So war es immer ein bisschen hell, aber doch nicht so hell, dass man nicht schlafen konnte. Aber das Licht brannte weiter. Und am Morgen, wenn dann der Erste aufstand, nahm er den Eimer weg und buff, es war wieder hell. Darum machte er das Gleichnis mit diesem Eimer. Das ist das Bild, das Jesus hier verwendet. Dadurch will er sagen, als Licht der Welt brennt ihr immer. Eure Flamme ist immer da. Ihr seid wie ein Licht unter einem Eimer. Stellt doch den Eimer weg. Stellt doch den Eimer weg. Jesus verdeutlicht, was ein Mensch eigentlich ist. Er sagt uns, dass wir salzig geschaffen worden sind und wir sind als Licht geschaffen. Und wenn wir etwas anderes aus uns machen oder uns anders verhalten als in den Seligpreisungen, dann kommt uns unsere Menschlichkeit abhanden. Wenn wir nicht so sind, kommt uns unsere Menschlichkeit abhanden. Jesus fordert uns auf, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Versteht ihr den tieferen Sinn dieser Aussage? Es geht um Menschlichkeit, menschliche Nähe, Nächstenliebe, Wertschätzung, Friedfertigkeit und Freundlichkeit. Am besten kann man also Gott Ehre machen und den Ruf des Christentums retten, indem man ein salziger, leuchtender Weltverbesserer ist und nie aufhört damit, ist egal, wie tief die Welt im Dreck ist. Jesus fordert uns auf, salzige, aromatische, lebensspendende Menschen zu sein. Die Zuhörer der Bergpredigt waren mit der Redewendung Licht der Welt vertraut. So konnte beispielsweise ein bekannter Rabbi als Licht der Welt gelten. Es hieß, dass Jerusalem das Licht für die nichtjüdischen Völker war. Doch nun sagt Jesus zu diesem ganz gewöhnlichen, armen Menschen, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Im Grunde sagt er ihnen dadurch, ihr, du, ich, ihr und ich, ihr seid mein Plan. Ihr seid mein Plan. Ich habe einen Plan, die Welt zu retten. Und zwar mit euch. Jesus sagt, ich habe keinen Plan B. Und ich habe auch keinen Plan C. Er sagt zu den einfachen Menschen, ihr seid mein Plan, die Welt zu retten. Darum seid ihr Licht und Salz. Ich habe einen Plan und der seid ihr. Ich habe vor, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Und ich habe vor, euch zu diesem Zweck zu gebrauchen. Nichts anderes, sagt Jesus in der Bergpredigt. Wenn wir uns auf andere konzentrieren und ihnen Gutes tun, strahlen wir dadurch und werden selbst beleuchtet. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Kreativ Gutes tun, das, was uns davon abhält, der Mensch zu sein, den Gott geschaffen hat und in den Seligpreisungen beschreibt. Das, was sie uns davon abhält, so zu sein, das nennt sich Sünde. Sünde ist Egoismus, Wut, Neid, Tratsch, Bitterkeit, Lieblosigkeit, all das, was unser Salz fade macht und unser Licht verdunkelt. Ich bin Salz, ich bin Licht. Davon solltest du nicht abkommen. Das ist es, wozu Gott dich geschaffen hat. Bete zu Gott und sag ihm, dass du heute Salz und Licht für andere Menschen sein willst. Du wirst sehen, wenn du das in dein Gebet einschließt, werden die Tage nicht mehr gleich sein. Das Leben, dein Leben, mein Leben wird sich verändern. Es gibt so viel Schmerz auf dieser Welt und Gott kann dich benutzen, wenn du es zulässt, um Mitgefühl, Hoffnung, Liebe und Heilung zu den Menschen zu bringen. Sei ein Weltverbesserer und ein Hoffnungsträger für andere Menschen um dich herum. Jesus ging es immer, immer nur um den Menschen und dass es ihnen gut geht. Sei ein Jünger heißt, sei Salz und Licht der Welt. Und wenn du auch nicht den Hunger der ganzen Welt stillen kannst, dann still den Hunger einer einzigen Person. Das wäre jetzt gefragt in dieser Zeit von Corona. Das wäre jetzt gefragt. Wäre schon immer so gewesen, aber wäre eigentlich gefragt. Und ihr würdet überrascht sein, wie viele Leute zugänglich sind zu dieser Botschaft, dass Gott dich lieb hat. Nicht für Verschwörungstheorien, nicht da, dass Bill Gates uns neues Dings da macht. Interessiert uns nicht. Muss dich nicht interessieren. Wer ist schon Bill Gates im Vergleich zu Gott? Dann rede den Menschen zu und sag ihnen, dass Gott sie liebt und dass alles richtig kommt. Und ihr werdet überrascht sein, mit wie vielen Leuten ihr auf einmal beten könnt, wo ihr nie daran gedacht hättet, dass das geht. Also sollen wir Salz und Licht der Erde sein. Das wünsche ich uns allen, uns einfachen Menschen. Amen.